Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und wünsche uns allen Gottes Segen, auch ganz besonders jetzt für diese Stunde. Es ist Dienstag, der 4. August 2020. Nach einem langen Arbeitstag gehen die einen schon nach Hause, andere beenden noch letzte Arbeiten und dann Heimweg, Feierabend. Und dann um 18.08 Uhr plötzlich ein lauter Knall. Wenn ihr einmal das Video abspielt, genau. Ein lauter Knall, noch im 240 Kilometer entfernten Zypern ist die Erschütterung zu spüren. Die Seismographen schlagen aus und zeigen auf der Richterskala Werte von 3,3 bis 4,5. Zurück bleibt ein Krater mit Ausmaßen 140 Meter mal 40 Meter. 207 Menschen sterben, 6.500 Verletzte können nur unzureichend versorgt werden, 55 Krankenhäuser sind nicht funktionsfähig, über 300.000 Menschen werden obdachlos. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn ihr einmal weiterschaltet, eine Folie weiter. Genau, so sah es vorher und nachher aus. Der Hafen in Beirut, im Libanon, komplett zerstört. 8.000 zerstörte Gebäude im Umkreis von über 20 Kilometern. Auf der nächsten Folie könnt ihr einen Radius sehen. Da wurde mal abgebildet, wie in etwa das Zerstörungsfeld war. 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat lagerten in einem Lagerhaus. Als sie explodierten, entspricht die Explosion 1.000 Tonnen TNT. Seit 2014 im Sommer liegt das konfiszierte Gut in einer Lagerhalle. Die Zollbehörde versucht 14 Mal bei den Behörden die Entsorgung, den Verkauf, andere Lagermöglichkeiten zu erwirken. Aber alles stößt auf taube Ohren. Nichts passiert. Stattdessen lagern in der gleichen Halle am 4. August auch noch Feuerwerkskörper. Die Lebensstadt unseres heutigen Protagonisten, ihr könnt das Bild wieder wegnehmen, die Lebensstadt unseres heutigen Protagonisten explodierte genauso in einem Augenblick wie die Landeshauptstadt Beiruts. Auch für seine Zukunft gab es irgendwelche Anzeichen und doch erwartete er nie das, was einmal passieren sollte. Eines Tages findet er sich in einer leeren Zisterne wieder. Seine Brüder überfallen ihn. Er wird verkauft als Sklave nach Ägypten. Die Tat an Josef zieht weitere Taten nach sich. Der Betrug an Jakob, am Vater, in dem die Brüder sagen, hier ist das Kleid, ein wildes Tier hat ihn gerissen. Das ist alles, was übrig bleibt. Und interessant, bezeichnend ist, dass sie diese Botschaft nicht einmal selbst überbringen, sondern einen Boten schicken. Sie waren sich der Tragweite dieser Nachricht für ihren Vater sicher sehr bewusst. Es vergehen wohl über 20 Jahre, in denen Josef in Ägypten bleibt, aufsteigt, zweiter Herrscher hinter dem Pharao wird und es zum Wiedersehen kommt. Josef ist inzwischen 39 Jahre alt. Der Jugendliche, der Knabe von damals, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Die 10 gestandenen Männer stehen vor einem Mann und halten ihn für einen anderen. Ein Ägypter, ein Mann, der mit Dolmetschern mit ihnen redet. Sie werfen sich nieder, weil sie seine Erhabenheit anerkennen. Und Josef, er versteht, wer vor ihm steht, und er versteht auch das, was sie reden. Er sieht die Männer, die ihn schlugen, die ihn einsperrten, die ihn verkauften. Sklaverei in Ägypten, schlimmer als der Tod. Wie reagiert Josef, als er auf seine Brüder trifft? Das fragt man sich, wenn man diese Geschichte liest. Und ihr dürft mit mir gern in 1. Mose 42 gehen. Wir werden verschiedene Teile davon immer kurz lesen. Ihr dürft gerne die Geschichte mitverfolgen. Eine Spannung, die hier aufgebaut wird durch Mose, den Autor, die aufgebaut wird, indem er die Erzählgeschwindigkeit drosselt. Eine Geschichte voller Leid und Tränen. Eine Geschichte, die vielleicht die tränenreichste Geschichte in der gesamten Bibel ist. Der Autor zeigt uns damit, wie wichtig ihm das Folgende ist. Was ist das Wichtige an Josefs Reaktion? Wir wollen uns heute dieser Frage ganz praktisch widmen. Immer wieder hören wir den Begriff Vergebung, gerade im christlichen Kontext. Dabei haben wir ganz bestimmt Texte im Kopf, die aus der Bergpredigt oder aus dem Vaterunser stammen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Oder, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. In der Theorie ist das leicht zu verdauen. Wenn ich nicht betroffen bin, habe ich kein Problem mit diesen Texten. Aber was, wenn diese Explosion in der Lebensstadt deines Lebens stattfindet? Wenn die Gebäude, die du aufgebaut hast, eingerissen werden? Wenn Zerstörung in deinem Leben stattfindet? Was, wenn tiefe Verletzungen entstehen? Klingt dann nicht, du musst einfach jetzt vergeben, nicht wie der blanke Hohn? Wie soll das gehen? Was, wenn ich nicht vergeben kann? Und so habe ich die Predigt auch heute überschrieben. Und wenn ich nicht vergeben kann? Josef war nach dem Verkauf gebrochen. Er war aufgewühlt und sicher verlor auch er die Zügel über seine Gefühle und über sein Leben aus der Hand. Ja, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, er gewinnt sie zurück, jedenfalls die Fassung, und sagt sich, mit Gott an meiner Seite möchte ich das Beste daraus machen. Aber ist das schon Vergebung? Als Josef seine Brüder sieht, behandelt er sie mit äußerster Härte. In Vers 7, er redete hart mit ihnen. Und ab Vers 9, und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte, und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter und seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Er sprach zu ihnen, nein, sondern ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm, wir sind deine Knechte, sind 12 Brüder eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Josef zeigt sich skeptisch über den Charakterzustand seiner Brüder und fragt sich, fehlt nicht einer? Wo ist Benjamin? Haben sie ihn, den Jüngsten, so behandelt wie mich damals? Sind Neid und Argwohn immer noch vorhanden im Herzen meiner Brüder? Um etwas über die Familie und auch über den Zustand des Charakters und des Herzens der Brüder zu erfahren, prüft Josef seine Brüder sehr ausführlich. Er denkt an die Träume der Vergangenheit und auch mit den damit verbundenen Verletzungen. Damals zu Hause hatten sie kein einziges gutes Wort für ihn übrig. Das Einzige, was in ihren Herzen brodelte, war blanker Hass. Welch ein Gegensatz! Zu Hause gehasst, verstoßen, und die, die ihm am nahesten sein sollten, waren die, die am fernsten waren. In der Ferne geachtet, erhöht, verehrt, mächtig. Die Antwort der Brüder auf die Fragen des königlichen Herrschers klingen wiederum wie Hohn in den Ohren Josefs. Wir sind redliche Männer. Wie ehrlich sind sie an dieser Stelle? Denn Josef kennt doch die Unredlichkeit seiner Brüder. Er hat sie lang genug erlebt in Feindlichkeit und Bissigkeit. Die Brüder erleiden daraufhin vieles von dem, was Josef durch sie erlitt und das, was sie dem Vater zugemutet hatten. Gefangenschaft, einige nur 3 Tage, Todesangst, die Qualen, die Josef durchgemacht hat. Aber auch das, was Jakob erduldete, als sie ihren Bruder Simeon in der Ungewissheit in Ägypten zurücklassen mussten. Simeon, wohl einer der Redensführer in Dothan. Er erlebt sogar ein ganzes Jahr Gefangenschaft. Wirkt das auf euch wie Vergebung? Josef aber vermutete zumindest einen Wandel im Herzen seiner Brüder, aber er ist sich nicht sicher. Er zweifelt noch an ihrer Aufrichtigkeit. Stimmt es, was sie sagen? Und er stellt sie auf die Probe. Bei aller Prüfung und allem Schmerz behält Josef jedoch einen wichtigen Teil: Verhältnismäßigkeit. Kein überzeichneter und übersteigerter Zorn, keine dringenden Gelüste nach Rache. Josef lässt die Brüder gehen und behält nur einen zurück. Jahrzehnte sind vergangen seit Dothan, seit dem Verkauf in die Sklaverei. Doch durchbricht diese Begebenheit die Gedanken der gestandenen Männer. Vers 21. Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen seine Angst in seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ich euch nicht, als ich sprache, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Als Josef ihre Unterhaltung hört, kann er nicht mehr an sich halten. Als er diese Unterhaltung hört, weint er. Das erste Mal von 7 Mal in dieser Geschichte mit den Brüdern und dem Wiedersehen mit dem Vater. Was Josef hier ausdrückt, hat der amerikanische Schriftsteller Washington Irving schön in Worte gefasst. Tränen haben etwas Heiliges. Sie sind kein Zeichen von Schwäche, sondern von Kraft. Sie sprechen beredter als 10.000 Zungen. Sie sind die Verkündiger bedrückendsten Kummers, tiefer Reue und unaussprechlicher Liebe. Wo Reue und Liebe aufeinandertreffen, ist ein guter Boden für neue Begegnungen. Die Rückkehr der Brüder aus Ägypten bringt ein ähnliches Schema mit wie die Rückkehr damals aus Dothan. Einer fehlt. Der Unterschied, dieses Mal sagen die Brüder ihrem Vater die Wahrheit. Aber was bringt die Wahrheit zu einem Mann, der sich die gleiche Frage stellt wie damals? Dazu auch noch die Forderung nach Benjamin. Vers 36, da sprach Jakob, ihr Vater, zu ihnen: Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da. Simeon ist nicht mehr da. Benjamin wollt ihr auch noch wegnehmen? Es geht alles über mich. Und auch auf Rubens vielleicht voreilige Intervention, Jakob dürfe seine eigenen beiden Söhne töten, wenn er Benjamin nicht zurückbrächte, kann Jakob nicht so reagieren, wie sich die Brüder das erhofft haben. Er zeigt zwar eine gewisse Achtsamkeit für seinen Bruder, aber was bringt es Jakob, auch noch seine Enkel zu töten? Das bringt überhaupt niemanden zurück. Vers 38, er sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Weg begegnete, den ihr reist, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzensleid hinunter zu den Toten bringen. Jakob versucht zu halten, was zu halten ist. Und die Brüder handeln gutmütig, als wieder ein Sohn Rahels als der Einzige bezeichnet wird. Doch die Zeit schafft Fakten. Die Zeit drängt und so drängen die Brüder Jakob zum Handeln. Und Jakob überwindet sich in Angesicht der Hungersnot und lässt wieder 10 Söhne ziehen. Da auch die Gunst Josefs, das Geld zurückzugeben, als göttliches Gericht gedeutet wird, übergibt Jakob diese neuerliche Begegnung dem einen, dem er vertraut, dem einen, der wirklich helfen kann. Und er bittet um Barmherzigkeit, Vergebung, ohne zu wissen, dass es das hier so dringend braucht. Kapitel 43, Vers 14. Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er mit euch ziehen lasse, euren anderen Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der seiner Kinder ganz und gar beraubt ist. Am ägyptischen Hof verläuft die Begegnung so ganz anders als erwartet. Anders als bei der Härte der ersten Begegnung erleben sie Gunsterweisungen durch den Herrscher Ägyptens. Sie finden sich gut aufgestellt, als sie mit dem Haushalter die Finanzen klären. Und dann kommt Josef auf den Plan. Vers 27. Er aber grüßte sie freundlich und sprach: Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr mir sagtet? Lebt er noch? Als Josef den gesunden Benjamin entdeckt und erblickt, überkommt es ihn wieder. Benjamin, geht es gut? Sie haben ihn offensichtlich besser behandelt als ihn selbst vor Jahrzehnten. Tränen der Rührung und Tränen der Erleichterung treten wieder in Josefs Augen. Doch die Zeit der Prüfung war noch nicht vorüber. Die Feierlichkeiten dauern an und alle wurden beschenkt. Alle erleben die Großzügigkeit des Herrn. Aber einer, Benjamin, bekommt nicht einmal, nicht zweimal, sondern 5-mal mehr als alle anderen. Aber diesmal haben sich Missgunst und Neid bei den Brüdern verwandelt in Gunst. Sie gönnen Benjamin diese Großzügigkeit des ägyptischen Herrschers. Nach einem fröhlichen Fest reisen 11 Brüder erleichtert und gemeinsam wieder nach Hause. Nach diesem Fest denken sie, noch einmal alles gut gegangen. Das Gebet des Vaters hat Frucht getragen. Bis zu diesem einen Moment, als die Männer dieses ägyptischen Herrschers sie einholen. Bis zu diesem Moment, als Josefs List den Jüngsten in Bedrängnis bringt. Ein Unschuldiger soll leiden. Das Ergebnis ist wie einst Sklaverei in Ägypten für den geliebten Sohn. Doch diesmal bleiben die Brüder nicht feige zurück. Sie gehen mit nach Ägypten. Sie setzen sich für ihn ein. Diesen Schmerz, den der Vater schon einmal erlebte, den können sie ihm nicht ein zweites Mal antun. Während sie in Dothan noch Josefs Kleid zerrissen, zerreißen sie diesmal ihre eigenen Kleider. Vor einem Jahr sprachen sie über Josef, doch Josef selbst wollte ein direktes Schuldbekenntnis, ein echtes und deutliches Zeichen für ihre Reue. Und Judas rührender Bericht zeugt von Verständnis für den Vater, für Benjamin. Er zeugt von Einfühlungsvermögen und von einem echten Sinneswandel. Kapitel 44, Vers 16. Judas sprach: Was sollen wir meinem Herrn sagen? Und wie sollen wir reden? Und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Aber Josef genügt der eine, Benjamin. Aber Juda spricht weiter, Vers 32. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hierbleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Josef überkommt in diesem Moment eine Freude, wie er sie wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Eine Freude über die Reue seiner Brüder. Sie opfern sich selbst auf, um ihren Bruder zu schützen, anstatt wie damals ihren Bruder zu opfern, um sich selbst in eine bessere Position zu bringen. Er bricht wieder in Tränen aus und gibt sich vor seinen Brüdern zu erkennen und sagt in die Sprachlosigkeit und in die Racheangst der Brüder hinein, Kapitel 45, Verse 4 und 5, er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Die tiefe Reue der Brüder brachte Bekenntnis der Schuld hervor. Sie bringen sie Josef gegenüber zum Ausdruck. Die Beziehung zwischen den 11 kann heilen, weil Reue und Vergebungsbereitschaft vorliegen. Weil Reue und Vergebungsbereitschaft aufeinandertreffen. Nach Jakobs Tod überkommt die Brüder erneut diese Angst nach Rache. Und sie treten wieder vor ihren jüngeren Bruder und werfen sich nieder. In Kapitel 50, Vers 19 heißt es dann, Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Josefs Stadt konnte nach dem großen Knall wieder aufgebaut werden. Doch nicht am selben Ort. Nicht in Kanaan, sondern in Ägypten. Nicht ohne Veränderung. Nicht ohne eine völlig neue Beziehung. Wo hat Josef hier vergeben? Auf dem Weg mit der Karawane? An Potiphas Hof? Im Gefängnis? Als die Brüder kamen, er sich zu erkennen gab? Oder erst nach dem Tod des Vaters? Wo hat Josef vergeben? Was ist diese Vergebung überhaupt, wenn wir sie suchen? Was macht sie aus? Vergebung ist zunächst kein Zeitpunkt. Vergebung, und das zeigt uns hier diese Geschichte bei Josef ziemlich deutlich, Vergebung ist ein Prozess. Ein Prozess, der Jahre, vielleicht bei Josef Jahrzehnte dauert. 1993 untersuchte Reinhard Tausch wissenschaftlich als einer der ersten, wie Vergebung überhaupt wirkt. Und damals hat er festgestellt, dass nur 27% der Befragten, dass sogar 27% der Befragten Jahre brauchten, um zu vergeben. 40% immerhin benötigten Monate. Und nur 23% konnten innerhalb von Tagen vergeben. Natürlich spielt es eine Rolle, wie stark die Verletzung war, wie tief sie war, die Art und Schwere, die Persönlichkeit desjenigen. Viele Faktoren. Und doch braucht es Zeit. Wie gehe ich um, wenn ich im Zugzwang bin, wenn ich vergeben soll? Es erwartet doch die Bibel von uns. Wir haben die Texte vorhin kurz gelesen. Es erwartet doch die Gemeinde von mir, dass ich vergebe. Die Autoren Andreas Malessa und Ulrich Gisikus bringen es in einem Buchtitel sehr schön auf den Punkt. Das Buch heißt Vergebung kann man nicht müssen. Wenn wir Vergebung fordern oder sie zu einer Pflicht erhöhen, dann ist die Chance sehr hoch, dass wir echte Heilung verhindern. Dass wir innerlich verkrampfen, dass wir statt zu heilen einfach nur verdrängen. Schuld wird geleugnet, Traumata werden verinnerlicht. Wieso kann ich nicht vergeben, fragt sich vielleicht der ein oder andere. Zunächst spricht diese Tatsache nur für eines. Die Verletzung ist tief. Wer sich diese Frage stellt, erkennt zunächst die Schuld an und die Schwere dieser. Denn nur wo Schuld ist, kann auch Vergebung relevant werden. Vergebung ist dabei keine Relativierung dieser Schuld. Vergebung heißt nicht zu sagen, ja komm, das war nicht so schlimm. Vergebung heißt, das anzuerkennen. Wenn die Explosion im Leben Krater reißt, wie in Beirut, dann ist es schlicht nicht möglich, genau an dieser Stelle direkt wieder ein neues Gebäude zu bauen. Ihr habt vorhin sogar auf dem Bild gesehen, da ist der Ozean auf einmal. Wenn man Vergebung nicht müssen kann, ist es dann egal, wie ich mit ihr umgehe? Kann ich sagen, ja, dann liegt's doch ganz bei mir? Vergebung kann man nicht müssen, aber man kann sie wollen. Denn Vergebung ist nicht nur ein Gefühl, dass wieder alles in Ordnung ist. Vergebung ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich vielleicht mehr als einmal treffen muss. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die dir schwer fällt. Dann, wenn ich verletzt wurde, bin ich Opfer. Und Opfer zu sein, das ist angenehm. Denn dann kommen Leute, nehmen dich in den Arm, zeigen Mitgefühl, trösten dich. Das tut gut. Man ist als Opfer der moralisch Überlegene. Aber wenn wir zu lange in dieser Opferrolle bleiben, dann besteht die Gefahr, dass Schmerz sich verhärtet und zu echtem Groll wird. Die Opferrolle tut gut und auch ich bin gern in dieser Opferrolle. Aus den Gründen, die euch sicherlich genauso einfallen. Es tut einfach gut. Der Schmerz wird erträglich. Aber er vergeht nicht. Der Schmerz bleibt latent, immer irgendwie da. Aus dieser Falle lösen? Aber wie? Oft stehen uns irrationale Überlegungen im Weg. Durch die Vergebung werde die Schuld relativiert, der andere komme ungeschoren davon. Und das kann ja wohl nicht sein. Was steht mir im Weg? Was steht dir im Weg? Setz dich nicht unter Druck. Heilung braucht Zeit. Und diese Zeitspanne, die kannst nur du bestimmen. Nur du weißt, wie lange du brauchst. Und diese Zeit, die steht dir zu. Aber sei dir bewusst, dass es auch dort ein zu spät geben kann. Ein Zeitpunkt, an dem dieser Groll auftritt. Ein Zeitpunkt, wo keine Heilung eingetreten ist und dieser Groll dir die Lebensfreude einfach raubt, weil deine Gedanken sich nur noch um dieses eine Ereignis drehen. Vergebung, dessen müssen wir uns bewusst sein, ist Arbeit. In Jesaja 43 ab Vers 24 wird über Gott gesagt, aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wer vergeben will, muss sich damit auseinandersetzen. Arbeiten, vielleicht auch leiden. Aber Vergebung, sie ist notwendig, um dieses Trümmerfeld nach der Explosion aufzuräumen. Ohne dieses Aufräumen kann dort nichts Neues errichtet werden. Josef trug diesen Prozess 20 Jahre mit sich herum. Aber er wollte nicht diese Ruine wie in Beirut hinterlassen. Er wollte nicht dieses Schlachtfeld, wo Krankheiten und Trübsinnigkeit einfach nur wuchern können. Und auch ich bin immer wieder in diesem Prozess. Und diese Predigt ist sicherlich auch ein Teil dieser Bewältigung. Schreibt auch ihr mal eine Andacht oder eine Predigt über das Thema Vergebung. Du sagst, du kannst nicht vergeben, nimm es dir vor. Nimm es dir vor und wenn die Verletzung so tief ist, dass dir das schwerfällt, dann leg den Zeitpunkt zunächst auf irgendwann. Sei nicht gnädig, nicht nur gnädig mit anderen, sei auch mal gnädig mit dir. Und nimm dir diesen Satz immer wieder zu Herzen. Ich will vergeben. Die Zeit heilt vielleicht nicht alle Wunden, aber sie lässt die Wunde trocknen, sie lässt Schorf bilden, sie lässt Schmerz ein wenig vergehen. Und du hast die Möglichkeit, an der Stelle rational darüber nachzudenken. Scheue dich auch nicht davor, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sprich mit Freunden, mit Vertrauenspersonen, mit deinem Seelsorger, vielleicht mit einem Therapeuten. Nimm Hilfe an. Darf ich aber zur Vergebung etwas fordern? Josef prüft seine Brüder sehr genau. Er untersucht, ob sich ihre Herzen verändert haben. Er forscht, ob Reue wirklich vorliegt. Die Bibel kennt auch die Voraussetzungen von Reue und Bekenntnis als Vergebungsinstrument. In Sprüche 28,13 lesen wir, wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Oder in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Umkehr und aufrichtige Reue, das Lassen der Sünde, Bekennen, sind Voraussetzungen für die Vergebung. Bei Gott und auch wahrscheinlich bei uns. Liegt das nicht vor, können wir den Schmerz überwinden. Wir können damit leben lernen. Wir können das Geschehene akzeptieren. Wir können aus der Opferrolle heraustreten. Doch das ist eine andere Kategorie als Vergebung. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Vergebung und Versöhnung durchaus, gerade in dieser Geschichte. Wo ist Vergebung? Wo beginnt aber schon Versöhnung? Beide Begrifflichkeiten, beide Konzepte muss man auseinanderhalten. Aber das funktioniert in der Theorie so oft besser, als es in der Praxis ist. Wo verschwimmen die Grenzen denn nicht zwischen Vergebung und Versöhnung? Wir können das nicht strikt auseinanderhalten, wie wir es in der Theorie manchmal gern versuchen. Wir werden mit diesen Mitteln weit kommen. Aber sie genügen nicht. Wenn Wut und Ärger, wenn Schmerz wieder aufkommen, wenn Groll wieder in unser Herz tritt, wenn Trigger unsere Wunden aufkratzen, die Narben beginnen zu schmerzen, wie gehen wir dann um? Warum rächt sich Josef nicht an seinen Brüdern? Er hätte es mit Leichtigkeit gekonnt. Josefs Antwort ist kurz und klar in Kapitel 50, Vers 19. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich an Gottes Statt. Vergebung ist das Loslassen. Das griechische Wort Aphesis bedeutet Vergebung, aber auch das Entlassen eines Gefangenen. In Josefs Fall findet sich dieses Bild immer wieder. Gefangene werden entlassen. Und auch hier verschwimmen die Begrifflichkeiten zwischen Akzeptanz, Vergebung und Versöhnung immer wieder. Hatte Josef, als die Brüder auftreten, noch ein Recht, sich zu rächen? Durfte er das noch? Ich glaube, die Antwort ist deutlich nein. Er hatte kein Recht mehr auf Rache. Und zwar aus einem Grund, weil er dieses Recht und diese Verantwortung, Gerechtigkeit zu schaffen, an Gott übergeben hat. Weil er gesagt hat, stehe ich an Gottes statt, der Einzige, der wirklich etwas beurteilen kann. Häufig steht uns dieser Drang nach Rache entgegen. Er oder sie hat es nicht verdient. Das ist einfach ungerecht. Aber Josef zeigt uns, dass es funktioniert, diese Gerechtigkeitsfrage nicht ad acta zu legen, aber abzugeben. An eine Instanz, die damit wahrscheinlich besser umgehen kann als wir. Vergebung führt dabei keineswegs zur Konsequenzlosigkeit. Simeon, der Redensführer, erhält von allen Brüdern durch Jakob den kleinsten Segen. Simeon, der kleine Stamm, wird irrelevant, ein Kolonievolk. Auch Levi bekommt lediglich ein paar Städte zugesprochen. Dass die Leviten später Priester werden, hat eine ganz andere Bewandtnis. Vergebung heißt nicht immer, dass alles wieder so wird, wie es war. Manchmal sind die Krater so tief, häufig steht ein neuer Bauplan und er sieht anders aus als der alte. Viele Dinge haben sich einfach verändert. Die Lage ist eine andere. Es ist legitim, ein weiter so nicht zu forcieren. Auch wenn Reue besteht. Auch im Libanon hatte die Explosion Folgen. Nach Protesten trat einige Tage später die gesamte Regierung des Libanon geschlossen zurück. Der Aufbau des Hafenviertels ist bis heute nicht abgeschlossen. Riesige Metallberge türmen sich in diesem Areal der Zerstörung. Und doch steht der Plan. Der Hafen soll wieder aufgebaut werden. Wenn nicht hier, dann an einer anderen Stelle. Es wird anders aussehen als früher. Es wird neu geplant, vielleicht ein neuer Ort gesucht. Hast du jemanden verletzt? Steh zu deiner Schuld. Bekenne sie, bereue sie aufrichtig. Bitte um Vergebung. Kennst du jemanden, der mit dem Thema zu kämpfen hat? Gib ihm Zeit. Gib ihr Zeit. Und zwar die Zeit, die er oder sie braucht. Ermutige und tröste, anstatt Vergebung einzufordern oder zu erzwingen. Wenn du verletzt wurdest, dann war diese Predigt heute ganz besonders für dich. Nicht immer geht es so gut aus wie damals bei Josef und seinen Brüdern. Josef erkennt im Schmerz, dass Gott Dinge zum Guten lenkt, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und auch ich habe in meinem Fall erlebt, dass man gebraucht wird, in irgendeiner Form Menschen zu retten, Menschen beizustehen, auch wenn es weh tut. Nicht immer sehen wir das, was daraus entsteht. Nicht immer geht es gut aus. Das ist leider die Realität. Und trotzdem lade ich dich ein, nimm dir Zeit. Aber setz dir ein Ziel und triff eine bewusste Entscheidung. Vielleicht auch wieder. Vergeben zu wollen, geh es aktiv an, geh zu Gott ins Gebet. Bete wie im Vater unser. Bete, wie Jesus gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kannst vielleicht auch du zu Menschen ausdrücklich sagen, ich vergebe dir. Das Gebet ist die Triebfeder jeder Vergebung. Du kannst nicht, vielleicht willst du nicht, bitte Gott, dass er dir das Wollen und Vollbringen schenkt. Geh zu ihm und übergib ihm diese Gerechtigkeitsfrage. So wie Josef, der übrigens viele Parallelen zu Jesus hat, auch mal eine Predigt wert, so wie auch Josef das tut. Und Petrus fasst im ersten Petrusbrief mit einem Jesaja-Zitat schön zusammen, was Vergebung wirklich meint. 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 22 und 23. Er, Jesus, hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.